Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht heute Erich Fischer zu Ihnen, doch vorher hören Sie die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Möge unser treuer Gott und Vater Sie durch diese Botschaft ermutigen und neu stärken. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zum heutigen Thema von Bruder Erich Fischer, die neuen Kleider, möchte ich Ihnen gerne eine kurze Schriftlesung weitergeben und wir stehen dazu auf. Ich lese aus Johannes 19, Verse 23 bis 24. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil. Dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll, damit die Schrift erfüllt würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte.
Thank you. Ja, liebe Geschwister, es ist nun schon über ein Jahr her, wo ich unter dem Generalthema Stationen im Leben Jesu eine Predigtreihe begonnen habe, welche spezielle Momente im Leben Jesu beleuchteten. Momente, die alle auf den Passionsweg Jesu hinwiesen. 5 Teile sind es bis heute geworden. Den heutigen 6. und zugleich letzten Teil will ich unter den Titel Die neuen Kleider stellen, wie bereits angekündigt. Doch wie schon erwähnt, zwischen den einzelnen Teilen liegen wirklich lange Zeitabschnitte und deshalb werde ich zu Beginn noch ein letztes Mal in einer Kurzübersicht eine kleine Aufrichtung geben, damit wir vielleicht ein wenig mehr die Zusammenhänge noch verfolgen können. Die erste Botschaft stand unter dem Titel 3 richtungsweisende Ereignisse. Darin ging es um die Versuchungen Jesu einmal in der Wüste, dann auf der Zinne des Tempels und zuletzt, wie wir uns vielleicht erinnern, auf einem hohen Berg. Die zweite Botschaft trug den Titel Auf dem Weg nach Jerusalem. Hierin begleiteten wir Jesus durch die Tiefebene Jerichos hinauf nach Jerusalem und wir machten uns Gedanken darüber, was es damals wie auch heute bedeutet, Jesus auf diesem Weg nachzufolgen. Predigt Nummer 3 stand unter dem Titel Die Botschaft des krähenden Hahnes. Hierin haben wir diverse Wahrnehmungen aufgezeigt an und in denen die Menschheit Gottes Souveränität erkennen können. Wie zum Beispiel in seinem Wort, in seiner Schöpfung, in persönlicher und weltweiter Not und anderem mehr. Die 4. Botschaft dann. Sie war quasi eine Fortsetzung der 3. und trug die Überschrift und der Herr wandte sich um. Noch einmal haben wir aus Lukas 22 die Verse 61 und 62 betrachtet, damals aber unter dem Augenmerk auf den Gnadenblick Jesu gerichtet. Und schließlich die 5. Botschaft stand unter dem Titel Das Erbe eines Königs. Sie hatte zum Inhalt die beiden Kleidungsstücke Jesu, welche die römischen Kriegsknechte unter sich aufteilten. Damals hatte ich gesagt, dass ich auf diese unteilbare Untergewand noch einmal in einer separaten Predigt eingehen würde. Heute also will ich das tun und das ohne Umschweife, denn Conno hat ja schon die 2 Verse gelesen. Ohne Umschweife und wie eingangs schon erwähnt unter dem Titel Die neuen Kleider. Was für eine merkwürdige Szene haben wir vor Augen. Noch ehe der Gekreuzigte dort in der Mitte der 3 Verurteilten das Erlösende, es ist vollbracht, ausrufen konnte, wird am Fuß des Kreuzes bereits über sein Vermächtnis verhandelt. Wie schon in der letzten Predigt eingehend besprochen, handelt es sich bei den beiden Kleidungsstücken über das Ober- und Untergewand Jesu. Das eine Kleidungsstück, das Obergewand, wird von den Kriegsknechten zu Füßen Jesu zerteilt. Jeder sollte ein Stück bekommen. Keiner bekommt alle Stücke und deshalb geht auch keiner leer aus. Jedem wird ein Stück zuteil. In dieser Teilung des Obergewandes Jesu haben wir ein Sinnbild für die von Gott gegebenen Geistesgaben erblickt. Auch diese sind teilbar. Das Untergewand Jesu dagegen, das war den Kriegsknechten so wertvoll, dass sie es für unteilbar hielten. Es war von oben angewirkt und somit durch und durch ohne Naht, also ein einziges Stück. Was für eine wunderbare Erbschaft. Ein solches Kleid trug ja sonst nur, wie wir auch schon erwähnt hatten, der hohe Priester, wenn er am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, ins Allerheiligste trat. Und jetzt findet man es an Jesu. Genauer gesagt, man findet es zu seinen Füßen. Man hatte ihm ja die Kleider abgenommen. So elend, so arm ist er geworden. Anders gesagt, alles, was zuvor sein eigen war, das steht jetzt den Menschen zur Verfügung. Sie sind die Erben. Dieses unteilbare Untergewand Jesu, das wollen wir jetzt noch einmal etwas genauer ansehen, um darin seine heilige Symbolik zu erkennen. Dieses Untergewand, dieser Leibrock des Gekreuzigten, zeigt uns den Heiland in seinem Kleid des vollkommenen Gehorsams. Und dieser Gehorsam war zu allen Zeiten unteilbar. Daran hat sich bis in unsere Zeit hinein nichts geändert. Wir wissen, er war gehorsam bis zum Tode, ja, zum Tod am Kreuz. Ein solcher Gehorsam ist unteilbar. Er ist immer ein Ganzes, eine ganze Größe. Und diesen Leibrock des Gehorsams, den wollen wir uns noch ein bisschen näher betrachten. Viele Augen haben diesen Leibrock gemustert und seine Vollkommenheit gesehen. Engelaugen haben ihn mit besonderer Genugtuung betrachtet. Menschenaugen waren da eher etwas kritischer eingestellt, besonders wenn es sich um solche in maßgebender Stellung handelte. Ja, und die Satansaugen, die hatten an diesem Kleid des Gehorsams ganz bestimmt keine Freude. Aber auch die Augen Gottes ruhten mit Wohlgefallen auf diesem Kleid Jesu, auf dem Kleid dessen, zu dem er sich einmal mit den Worten bekannte: Dies ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen habe. Doch ist dies verwunderlich? War es doch ein Kleid, gewirkt aus reinster Gottes- und Menschenliebe, blütenweiß, ohne Flecken, aus einem Stück. Und darum ist dieses Kleid des Gehorsams auch der Gerechtigkeitsschmuck des Sohnes Gottes. Und dieser Schmuck, um dem unter dem Kreuz das Los geworfen wird, der soll zum Herzstück der Erbschaft werden, weil er das Allerkostbarste ist. Dieser Schmuck der Gerechtigkeit, der eigentlich nur den Vornehmsten, den Edelsten, den Besten zu passen scheint, der soll nun als Erbschaft ganz gewöhnlichen Sündern zum Ehrenkleid werden? Das scheint irgendwie nicht zusammenzupassen. Denkt dabei nur an die rohen Schergen dort unter dem Kreuz. Eigentlich passte diese kostbare Untergewand zu keinem von denen. Doch steht ausgerechnet solchen, die sich unter dem Kreuz und zu Füßen Jesu einfinden, und wenn es die rohesten, verdorbensten, gottlosesten Sünder wären, so sie denn im Glauben kommen, werden sie bis zum heutigen Tage Erben Gottes. Sagt nicht die Schrift: Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sünden versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, nämlich eben durch Christi Gehorsam, die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Römer 5, 19 nach der Elberfelder revidierten Übersetzung. Das heißt, durch den Gehorsam Jesu Christi in allen Dingen bekommen viele, nämlich all die, welche Christus im Gehorsam nachfolgen, dieses Ehrenkleid der Gerechtigkeit geschenkt. Nicht nur Vergebung der Sünden wird uns durch Christus zuteil, sondern noch viel Größeres wird uns zugesprochen, nämlich Rechtfertigung vor Gott. Der Apostel Paulus bezeugt, was der auferstandene Herr ihn einmal gesagt hatte, nämlich, dass die Seinen empfangen sollten Vergebung der Sünden und das Erbe. Hier wird also ein Zweifaches verheißen. Vergebung und Erben. Bedenkt, Vergebung würde uns ja nur gegen die eigentlich verdiente Strafe absichern und den Zorn Gottes über uns abwenden. Das alleine wäre gewisslich schon viel. Aber Gott wollte für uns noch mehr. Er wollte uns eine Gerechtigkeit geben, die uns nicht nur vor dem Zorn Gottes bewahrt, sondern die uns zu Kindern seines liebenden Wohlgefallens macht. Darum Vergebung der Sünden und Erbe. Auf all das weist uns das kostbare Untergewand Jesu hin. Und all das, Ehrenkleid und Gerechtigkeitsschmuck, soll nun an ganz gewöhnliche Sünder als Erbteil gehen, so wie es unter dem Kreuz Christi geheimnisvoll vorgeschattet ist. Das Kostbarste, was Jesus getragen hatte, das soll jetzt an Menschen übergehen. Lasset uns den Rock nicht zerteilen, sondern darum losen, wem er gehören soll. Hier an dieser Stelle entscheidet das Los. Bei uns dagegen entscheidet einzig und alleine der Glaube darüber, wem das Kleid der Gerechtigkeit zuteil wird. Dort das Los, hier der Glaube. Und darum betont Paulus im Römerbrief immer wieder mit Nachdruck, dass die Gerechtigkeit durch den Glauben kommt. Ja, liebe Geschwister, die Gerechtigkeit kommt durch den Glauben. Nun, was machen wir mit dem Kleid der Gerechtigkeit? Dem Kleid, welches uns eigentlich aus Gnade vererbt wurde. Liebe Kinder und Geschwister, sollten wir schweigen über dieses Kleid? Sollten wir, wenn wir es bekommen, sollten wir es stille tragen? Wenn ich mir überlege, was dieser Kriegsknecht dort, der es bekommen hat, vielleicht mit diesem Kleid getan hat. Vielleicht hat er es über seinen Schoß gelegt, denn sie mussten das Kreuz bewachen. Vielleicht hat er es immer wieder angeschaut. Er hatte Freude daran gehabt. Vielleicht hat er mit seinen Mitknechten über dieses Kleid gesprochen. Zumindest hat er es liebevoll behandelt. Wir wissen es nicht. Es wird uns nichts gesagt darüber. Aber was machen wir mit diesem Geschenk, mit diesem Erbe, mit diesem Kleid der Gerechtigkeit, dem Kleid, welches uns aus Gnade vererbt wurde? Ihr Lieben, sollten wir wirklich schweigen über ein solches Geschenk? Sollten wir uns nicht viel mehr darüber freuen, dass uns am Fuß des Kreuzes viel Größeres zuteil wurde, als nur ein Stück Stoff? Und sei es noch so kostbar in seiner Herstellung? Gewiss, auch wir sollten uns darüber freuen und glücklich sein und mit Nikolaus Graf von Zinzendorf laut ausrufen, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Wir haben von ihm das einzigartige Gewand geerbt, welches uns zu Menschen des göttlichen Wohlgefallens macht. Und darüber sollten wir uns wirklich freuen und freudig ausrufen, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben, solange ich lebe, und meinem Gott singen, solange ich bin. Ja, dieses Gerechtigkeitskleid ist wahrlich des Dankes wert. Und ihr Lieben, hier sei mir eine persönliche Frage erlaubt. Hast du dieses Kleid überhaupt schon im Glauben empfangen? Wie stehst du vor dem lebendigen Gott, wie vor seinem heiligen, göttlichen Augen? Wie stehst du vor ihm, wenn deine Zeit hier auf Erden abgelaufen ist, wenn der letzte Feind des Menschen, der Tod, bei dir anklopft und Einlass begehrt? Kannst du ihm dann mit reinem Gewissen und frei von jeglicher Sünde gegenübertreten? Wisse, bestehen kannst du nur, wenn du schon hier auf Erden dieses Gerechtigkeitskleid Christi im Glauben für dich empfangen hast und wenn du mit dankbarem Herzen sagen kannst: Herr, ich danke dir, dass du am Kreuz auf Golgatha auch für mich gestorben bist, dass ich empfangen darf Vergebung meiner Sünden und dass ich durch dein Opfer vor Gott gerecht gemacht bin, aus Gnaden allein. Und noch ein Gedanke dazu: Ohne Zweifel hat der glückliche Erbe vom Kreuz sein kostbares Erbstück nicht nur im Schrank hängen lassen und geschont. Ich kann mir gut vorstellen, dass genau das Gegenteil der Fall war, dass er den Leibrock Jesu fortan getragen hat. Nein, er hat es bestimmt getragen. Ihr Lieben, tun wir es ihm doch gleich. Trage auch du dieses Ehrenkleid. Die Schrift sagt ganz klar, dass es im Christenstand um zwei Dinge geht: um das Ausziehen der alten Kleider und um das Anziehen der neuen Kleider auf der anderen Seite. Die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, fordert Paulus in Kolosser 3, Vers 8 bis 10 mit aller Eindringlichkeit auf: Nun aber, legt alles von euch ab, den Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Mund, lüget nicht untereinander, da ihr den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen habt. Das ist der erste Teil der Aufforderung des Paulus an solche, die gläubig geworden sind: die alten Kleider ausziehen. Und nun folgt der zweite Teil, nämlich das, was der Gläubige anziehen soll. Und ziehe den neuen Menschen an, der da erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das heißt, das Bild seines Schöpfers soll in ihm wieder erkennbar werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Ihr Lieben, das ist ein Prozess, welcher ein Leben lang dauert. Und gut, wenn man deshalb schon früh damit anfängt, möglichst schon in der Jugend, denn dann hat man in der Regel etwas länger Zeit für diesen Umgestaltungsprozess. Und wenn wir nun ab Vers 12 weiterlesen, dann nennt uns Paulus Kleider, welche ein Teil dieses Ehrenkleides bilden. Und es gilt, sie anzuziehen. Es sind sieben an der Zahl, sieben prächtige Kleider, die den Kindern Gottes zum Tragen zu seiner Ehre geschenkt werden. Aber so, wie jeder für sich die alten Kleider ausziehen muss, so muss auch jeder für sich die neuen anziehen. Doch, liebe Geschwister, dieses Umziehen bereitet nicht wenigen Christen große Mühe. Fällt es schon den Weltmenschen schwer, sich in feine Kleider zu hüllen? Man trägt doch viel lieber die alten, abgewetzten, bewährten Wohlfühlkleider. Wie viel schwerer fällt es erst Menschen im Christenstand, wo es sich beim Anlegen um Charakterkleider handelt? Denn um solche geht es doch dem Paulus. Wir wollen sie einmal aufzählen. Kolosser 3 ab Vers 12. So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, vertrage einer den anderen, vergebt euch untereinander. Sieben Kleider sind das, sieben neue Kleider, die es jetzt gilt anzuziehen und zu tragen. Kleider, die alle zur Ehre Gottes gereichen und die uns vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt als Erben eines reichen Herrn kenntlich machen. Und wo wir sie nicht tragen, wo wir sie im Kleiderschrank eingemottet hängen lassen und sie vielleicht nur ab und zu einmal zu besonderen Anlässen hervorholen, da bewegen wir uns in einem billigen Christentum. Einem Christentum, das nicht echt ist. Einem Christentum, das uns keiner in der Welt abnehmen wird. Leider tragen heute nur allzu viele Christen solche Charakterkleider nur zu bestimmten Zeiten und sind deshalb saft- und kraftlos im täglichen Leben. Wir wollen uns diese sieben Kleider einmal im Einzelnen ein wenig näher betrachten. Da ist zuerst das Ausgehkleid des herzlichen Erbarmens. Wenn wir ausgehen, wenn wir uns unter die Menschen mischen wollen, ja früher noch, wenn wir uns schon in Gedanken mit dem Ausgehen beschäftigen, dann sollten wir dieses Ausgehkleid des herzlichen Erbarmens aus dem Schrank herausholen. In diesem Kleid geben wir etwas weiter von dem Wesen Gottes. Der Auftrag ist klar definiert. Ziehet an. Wenn wir dieses Kleid anziehen und wenn es Mühe bereitet, wenn es dir schwer fällt, in dieses Kleid hineinzuschlüpfen, dann denke immer daran, wie viel Barmherzigkeit der lebendige Gott über dir hat walten lassen und vielleicht bis heute noch walten lässt. Wollen wir hart und unbarmherzig mit unserem Nächsten sein? Wollen wir ihm in unserem alten Kleid, dem Kleid der Kritik, der Unbarmherzigkeit, der Hartherzigkeit begegnen? Als wiedergeborene Christen doch gewiss nicht. Achte auch auf die Worte aus der Bergpredigt über die Barmherzigkeit, wo es heißt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das zweite Kleid, welches Paulus nennt, ist das Tageskleid der Freundlichkeit. Ich sage ganz bewusst Tageskleid, nicht Sonntagskleid. Oh, wäre das schön, wenn wir dieses Kleid nur an Sonntagen tragen müssten. So zum Gottesdienst ein freundliches Gesicht, ein paar liebe Worte und die Woche hindurch eine saure Gurke. Nein, Geschwister, so geht das nicht. Die Freundlichkeit ist ein Tageskleid. Am Sonntag natürlich auch, aber auch von Montag bis Samstag. Schon früh am Morgen, kaum dass ich erwacht bin und die Beine aus dem Bett geschwungen habe, gilt es, dieses Kleid anzuziehen. Nicht das Kleid des Morgenmuffels. Die ganze Familie, der Ehepartner, die Kinder, ihr Lieben, sie werden es dir danken. Spörtchen sagte einmal, unsere sauren Mienen und schlechte Launen werden niemals Evangelisten sein. Freundlichkeit ist ein Alltags- und Allwetterkleid, welches wohltuende Farben und Muster hat. Ein von Herzen kommender Guten Morgengruß, ein verständnisvoller Blick, eine Rücksichtnahme, ein mutmachendes Wort, eine praktische Hilfe und vieles mehr. All diese sind die Farben und Muster dieses Tageskleides der Freundlichkeit. Unsere Mitmenschen sollten uns jeden Tag darin sehen. Es ist kein Kleid, welches schmutzig wird und auf eine Reinigung warten muss, sodass wir es nicht anziehen müssten oder könnten. Aber wenn ich nun doch einmal schlechte Laune habe, fragen Sie, was dann? Geschwister, die schlechte Laune kann bei Jesus abgelegt werden. Oh ja, ich weiß, das sagt sich leichter, als es sich tut. Und ich will auch nicht etwas daherreden und es selbst nicht tun, denn auch ich muss mir immer wieder sagen, Erich, übe dich darin. Aber im Gespräch dann mit Jesus, wenn ich im Stillen mit ihm darüber rede und ihm sage, dass mir mein Verhalten leid tut, und wenn ich anfange, ihm zu danken, dann stirbt die schlechte Laune im gleichen Maße, wie ich zu loben und zu danken beginne. Da stirbt sie, die Übellaunigkeit. Da hat sie keine Überlebenschance. Ja, man kann mit Jesu Hilfe dieses Tageskleid der Freundlichkeit nicht nur anziehen, sondern auch täglich tragen. Geschwister, das dritte Kleid, welches es gilt anzuziehen, ist das Dienstkleid der Demut. Ziehet an Demut, haben wir gelesen. Demut ist der Verzicht auf Überlegenheit. Demut ist die Bereitschaft, den unteren Weg oder besser noch, den untersten Weg zu gehen. Demut ist Dienstbereitschaft und darum Gesinnung Jesu. Ziehet an Demut. Ach, wie fällt es uns doch so schwer, demütig zu sein. Dabei sagt uns doch die Schrift, in Demut achte eine den anderen höher als sich selbst. Das vierte Kleid möchte ich nennen, das Hauskleid der Sanftmut. Ziehet an Sanftmut. Liebe Geschwister, hängt dieses Kleid nicht in den Schrank, nur weil man in der Welt andere Kleider trägt. Die Welt kennt das Kleid der Sanftmut nicht, das ist klar. Hier gilt das umgekehrte Gesetz, die Ich-Behauptung. Du musst dich doch durchsetzen. Du kannst dir doch nicht alles gefallen lassen. Schlag doch einmal zurück, bekommen wir oft zu hören. Aber schau dir, Lieben, all die kleinen Kriege in den Beziehungen der Menschen zueinander sind ja oft nur die Auswirkungen des Gesetzes der Ich-Haltung und Ich-Behauptung. Im Reich Gottes gilt dieses Gesetz nicht. Hier gilt das Lebensgesetz der Ich-Hingabe und des Mitgekreuzigtseins. Sanftmut, dieses kostbare Frucht des Geistes, sie zeigt sich im Tragen und Ertragen meiner Mitmenschen. Bin ich da schnell am Ende, wenn ich ertragen soll? Brause ich da schnell auf? Ist es da zu Ende mit meiner Liebe, mit meiner Freundlichkeit, mit meiner Geduld? Eine sanftmütige Person ist nicht eine, die den Kopf einzieht, weil sie sich jetzt nicht mehr traut, etwas zu sagen. Nein, das sind Feiglinge und hat mit Sanftmut nichts zu tun. Sanftmut zeigt sich darin, dass ich einen Menschen tragen kann, dass ich einen Menschen ertragen kann. Ein sanftmütiger Mensch ist nicht Hammer, der dreinschlägt und immer wieder draufschlägt. Er ist eher Amboss, der auf sich schlagen lässt. Der Sanftmütige kann still sein, kann warten, weil er weiß, bei allem, der Amboss ist ja doch stärker als der Hammer. Sanftmut besitzen heißt gewinnen für Jesus. Deshalb zieht an das Kleid des Sanftmuts und freut euch über die Verheißung aus der Bergpredigt, glückselig, sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Kommen wir zum fünften Kleid. Es ist das Arbeitskleid der Geduld. Ich denke, ihr Lieben, daran arbeiten wir ein Leben lang. Ich sage bewusst wir, denn ich beziehe mich hier besonders auch mit ein. Geduld, wenn sich der Gedanke einschleichen will, ach, bei allem, was ich tue, ich arbeite ja doch vergebens. Ich bekomme keine Anerkennung, niemand bemerkt mein Tun. Geduld auch im Ausharren, im Warten können, ja, das fällt vielen schwer. Geduld mit meinem Ehepartner, Geduld mit den Kindern, Geduld mit den anderen, weil wir so verschieden sind, weil wir alle doch unsere Ecken und Kanten haben. Ja, ich glaube, wir alle sind gefordert in Bezug auf Geduld. Geduld ist eine der goldenen Fäden im Gerechtigkeitskleid Christi. Und deswegen heißt es, zieht an, Geduld. Zur Geduld gehört auch die Langmut. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Langmütig sein heißt, lange den Mut behalten und eine Sache nicht so schnell als aussichtslos aufgeben. Wenn wir mit den Augen Jesu unsere Mitmenschen ansehen, dann können wir lange den Mut behalten. Mit Ausdauer werden wir um ihre Rettung beten und sie nicht aufgeben, sondern an Jesus abgeben. Langmut ist der Gürtel, der das Arbeitskleid der Geduld zusammenbindet und festmacht. Das sechste Kleid ist ein träges Kleid, ein schweres Kleid. Es ist der Rock des gegenseitigen Vertragens. Wie sagt man doch so schön, Kleider machen Leute. Nun, dieser träge Rock aber soll aus uns verträgliche Leute machen. Das zeigt sich vor allem, wenn man etwas gegeneinander zu klagen hat. Wie stelle ich mich zu den Fehlern und Mängeln meines Mitmenschen, meines Mitbruders, meiner Mitschwester? Ja, ihr Lieben, wir sehen hier, fällt es so manchem doch schwer. Die sind manchmal schwierig, diese Schwestern und Brüder. Ja, manchmal noch schwieriger als die Weltmenschen. Oder etwa nicht? Halte ich mich gerne bei ihren Fehlern auf? Kann ich es nicht erwarten, es anderen mitzuteilen? Wenn die Liebe in meinem Herzen regiert, dann kommt Verträglichkeit in mein Leben. Das Schlechte wird dadurch nicht etwa gut gemacht. Nein, Sünde wird nicht um des Friedens und der Ruhe willen verzuckert und versüßt. Nein, das ist nicht gemeint. Gemeint ist, dass ich den Nächsten weitherziger sehe. Nicht die Sünde, wohlgemerkt, aber meinen Nächsten als Person, als Mensch. Bin ich ein verträglicher Mensch, dann bin ich mir bewusst, dass ich die gleichen Fehler und die gleichen Mängel ja auch haben kann. Es ist dann eben nicht so, dass ich die Unzulänglichkeiten an anderen viel besser sehe als an mir selbst. Könnte es nicht sein, dass der Herr mir gerade schwierige Menschen zur Seite gestellt hat, damit vor allem ich in seiner Schule weitergebildet werde? Damit gerade ich vielleicht umgestaltet werde? Ihr Lieben, es gibt keine bessere Bewährungs- und Ausbildungsstätte als die Gegenwart schwieriger Mitmenschen, schwierige Gläubige eingeschlossen. Das siebente und letzte Kleid, das ist das Schmuckkleid der Vergebung. Vergebt euch untereinander, gleich wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Die Vergebung, sie reinigt dicke Luft, ehe sich ein größeres Gewitter irgendwie entladen kann. Wir kennen das alle. Wenn dicke Luft ist, kommt es doch oft darauf an, wer den längeren Atem hat. Wer hält in Zank und Streit länger durch? Wer hat die besseren Argumente, um dagegen halten zu können? Die Vergebung dagegen überwindet Zank und Streit, indem sie ihnen die Wurzeln abgräbt. Rechthaberei, Unversöhnlichkeit, Zorn, all das stirbt dann. Das Gewitter entlädt sich nicht und man kann wieder vernünftig miteinander reden. Nun haben natürlich viele Gläubige mit diesem Schmuckkleid der Vergebung so ihre liebe Mühe. Man passt irgendwie nicht so richtig in dieses Kleid hinein. Es ist zu eng, es spannt, es zwickt an allen Ecken und Enden und es droht doch aus den Nähten zu platzen. Drücken wir es anders, etwas direkter aus. Manche Menschen passen in dieses Kleid deshalb nicht hinein, weil ihr Ich zu dick ist, zu groß ist, sich zu sehr aufbläht. Und im Allgemeinen macht man gegen Dickleibigkeit eine Diät. Auch hier wäre eine solche Diät dringend angebracht. Und diese Diät würde heißen Demut. Und überhaupt, es ist doch eine Not mit diesen 7 Kleidern, nicht wahr? Und darum lassen sie viele Christen schon von Anfang an überhaupt im Schrank hängen. Anders ausgedrückt, sie lassen sie hübsch, fein, säuberlich hier in der Bibel stehen, so nach dem Motto, Papier ist ja geduldig. Man überliest es einfach und beherzigt es nicht, wenn es drauf ankommt. Und die Frage stellt sich nun, wie kann ich in diesen Kleidern denn überhaupt wandeln? Darum geht es uns doch letztendlich. Ihr Lieben, das sei gleich am Anfang gesagt, nicht aus eigener Kraft und nicht aus eigenen Vorsätzen. Die Lösung liegt eben nicht darin, dass wir von der Erbschaft nur dieses oder jenes Kleid nehmen und es ausprobieren, sozusagen uns zu gewissen Zeiten ein wenig in Freundlichkeit üben, bis uns wieder jemand auf die Füße tritt. Oder uns in gewissen Augenblicken demütig zeigen oder zumindest so tun und dem anderen Wohl oder Übel ein wenig vergeben, wenn er zuerst freundlich ist. Nein, ihr Lieben, so ist das nicht gemeint. Paulus zeigt uns, wie es möglich wird, diese 7 Kleider zu tragen. Und ich glaube, es gibt nur diese eine Möglichkeit, keine zweite und keine dritte. Du musst den Erblasser selbst haben. Nicht nur etwas von der Erbschaft, nicht nur etwas christlich Gutes, nein, den Erblasser Jesus Christus selbst besitzen. Das ist der springende Punkt. Und das ist möglich, weil Christus nicht nur gestorben, sondern auch auferstanden ist von den Toten und lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir haben einen lebendigen Heiland, keinen Toten. Ihn musst du haben, diesen lebendigen Heiland. Und deshalb ruft uns der Apostel Paulus im Brief an die Römer zu, zieht an den Herrn Jesus Christus. Das ist doch im Grunde ein unüberhörbarer Trost. Denn in diesem Wort wird uns klar, dass es sich dabei nicht um etwas handelt, das erst erarbeitet, errungen oder verdient werden muss. Nein, im Gegenteil. Es liegt schon für uns bereit. Ziehet an. Nur anziehen müssen wir es noch selbst. Und bei diesem Ankleiden kann uns zwar in der Seelsorge ein Stück weit geholfen werden, aber der Wille, uns mit diesem und nicht mit weltlichen Kleidern zu kleiden, den muss jeder persönlich mitbringen. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Spüren wir es? Es geht nicht nur um ein Kleid, so oder so geartet. Nein, es geht um ihn, um Christus selbst. Haben wir ihn nicht, dann passen wir auch in keines dieser sieben Kleider hinein. Liebe Geschwister, passt Ihnen das eine oder andere Kleid nicht, dann bitte hinterfragt euer Verhältnis zum Erblasser. Ihm nämlich gilt es anzuziehen. Ihn, zu welchem der Vater gesagt hat, dies ist mein lieber Sohn, an welchen ich wohlgefallen habe. Ihn selbst anziehen, das heißt die leibhaftige Versöhnung, die persönliche Gerechtigkeit, die Heiligkeit in Person anziehen, und zwar so anziehen, dass er im eigentlichen Sinne mein Eigen wird und alles, was sein ist, dadurch auch mein wird. Solches Anziehen geschieht allein durch den Glauben. Denn das ist doch die tiefste Bedeutung des Glaubens, dass wer Christus ergreift, der eignet sich ihn an. Der lässt sich von diesem gekreuzigten und auferstandenen Herrn ergreifen und festhalten. Der redet und philosophiert nicht nur ein wenig über ihn dergestalt, dass er ein liebender Heiland sei, sondern ihn ergreifen, sich ihn aneignen heißt, ich kann aus tiefstem Herzen sagen, Jesus ist mein und ich bin sein. Ich bin ganz und gar sein Eigentum. Und nun schaut, Christus angezogen haben und ihn im Glauben festzuhalten, bleibt dir und mir sein kostbarstes Untergewand der Heiligkeit und Gerechtigkeit. Es ist dann nicht mehr nur ein von außen angelegtes, schnell übergestreiftes Kleid, welches uns im Grunde genommen gar nicht passt, sondern sein Erbarmen, seine Freundlichkeit, seine Demut, seine Sanftmut, seine Geduld, die in ihm leuchtet. Das alles prägt sich immer tiefer auch in unser Wesen ein. Sein Geist beginnt in unserem inwendigen Menschen zu wirken. Seine reinigende, heiligende Liebe senkt sich tiefer in unsere Seele ein. Das ist das köstliche Erbe, das uns hier geboten wird. Er selber. Wir in Christus, Christus in uns. Zieht an den Herrn Jesus Christus. Und jetzt, ihr Lieben, erkenne ein jeder von uns das Vorrecht, welches die Kriegsknechte dort unter dem Kreuz nicht zu erkennen vermochten. Sie konnten sich nur mit den irdischen Kostbarkeiten des Herrn begnügen. Uns aber ist unvergleichlich mehr gegeben, ein Erbe für Zeit und Ewigkeit. Ein Erbe für diese Zeit hier auf Erden und ein Erbe für den Himmel in Ewigkeit. Darum danket ihm und preiset seinen Namen mit den Worten aus 1. Petrus 1,3: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Ihm sei Dank in Ewigkeit. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dieses Kleid der Gerechtigkeit vor Gott geschenkt hast. Und wir danken dir, dass wir es im Glauben empfangen dürfen. Herr Jesus Christus, so viel, ja alles, haben wir durch dich und mit dir. Hilf, dass wir auch die neuen Kleider anziehen und dass wir darin wandeln. Hilf, dass wir uns nicht sogar am Ende noch schämen und weltförmig werden. Es steht doch geschrieben, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Herr Jesus Christus, ja, diese neuen Kleider wollen wir ganz praktisch anziehen und wir wollen es täglich tun. Und über allem wollen wir dich und im Glauben ergreifen als unser höchstes Gut. Und dann, himmlischer Vater, passen uns auch die Kleider. Dann stehen sie uns. Dann kannst du dein Wesen der Freundlichkeit, der Liebe, der Sanftmut, der Geduld immer tiefer in unsere Seele einprägen. Dann leuchtet etwas von deinem Wesen aus unserem Wesen. Herr Jesus, möge solches geschehen, nicht zu unserer Ehre, sondern einzig und alleine zu deiner Ehre. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Erich Fischer mit dem Thema Die neuen Kleider. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!